SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Heute machen wir eine Reise in die Kinoprovinz zu den guten alten Landkinos. Franziska Hirsbrunner hat den Film über den Schriftsteller Paul Bowles gesehen und Michael Sennhauser spricht über Ulrich Seidels Paradies Liebe. Außerdem gratuliert er dem Profi Jean-Paul Belmondo zum Geburtstag. Und ein längeres Gespräch hat Michael Sennhauser mit Sally Potter über ihren Film Ginger and Rosa geführt. Ich habe für Sie die Kurztipps und eine Tonspur zum Rätseln parat. Zum Anfang hier jene 5 Filme, die Sie im Kino auf keinen Fall verpassen sollten. Ginger and Rosa von Sally Potter. 2 Teenager erleben in London der frühen 60er Jahre parallel zur Kuba-Krise ihre erste Lebenskrise. Simpel, direkt und packend. Paradies Liebe von Ulrich Seidel. Das Höllische bei Seidel besteht wie immer darin, dass seine Inszenierung die Wirklichkeit so sehr auf den Kopf trifft wie ein Hammer den Nagel. A perdre la raison von Joachim Lafosse. Warum bringt eine Mutter ihre Kinder um? Der Belgier Lafosse stellt die Frage mit einem kunstvollen Thriller, der an seine Landsleute, die Brüder Dardenne, erinnert. No von Pablo Larraín. Ein filmisches und politisches Lehrstück mit Schalk. Wie man mit Werbetechnik eine Diktatur aushebelt. Hitchcock von Sacha Gervaisi. Ein vergnügliches Spiel mit der Angst des Angstmeisters vor dem Verblassen des eigenen Sterns. Rund um die Produktion von Psycho. Im Tonspurrätsel heute auch ein Klassiker. Ein Überklassiker fast schon.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
Tu m'accompagnes, Aaron?
Oui, c'est idiot, Stel. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir.
Vous venez d'où? Monte Carlo?
Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte Carlo. Fallait que je revoie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille.
Lundi et dimanche, t'es pas à Paris. New York Herald Tribune!
Je t'en prends un.
C'est gentil. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que vous détestez Paris.
J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis.
Alors vous êtes en danger?
Oui, je suis en danger. Tu veux pas venir à Rome avec moi, Patricia?
Et faire quoi là-bas?
On verra.
Non, j'ai beaucoup de choses à faire à Paris, Michel.
Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes ou tu descends les Champs?
Qu'est-ce que c'est les Champs?
Les Champs-Élysées.
Haben Sie es erraten? Falls nicht, macht es vielleicht irgendwo beim Hören der Rolle Klick. Denn wie fast immer hat die gesuchte Tonspur natürlich einen Bezug dazu. Vergangene Woche ging in Pontresina eine Ära zu Ende. Christian Schocher hört nach 45 Jahren und rund 7000 Kinoprojektionen als Kinobetreiber des Cinema Rex auf. Das Kino in Pontresina war eines der Landkinos, die nur dank großer Leidenschaft und Engagement ihrer Betreiber funktionieren. Wie steht's denn sonst um die Landkinos in der Schweiz? SRF 2 Kulturreporter Martin Lehmann auf Spurensuche.
Heiden, Appenzell Ausserrhoden. Luftkurort, 400 Meter über dem Bodensee, 4000 Einwohner. Sehenswürdigkeiten, die Kirche, das Henri Dunant Museum und, unbedingt, das Kino Rosenthal. Von außen ein in die Jahre gekommener, braungelb verputzter, fast fensterloser Bau, aber innen ein Bijou. Ein hölziges Kassenhäuschen, dunkler Linoleumboden, im schmalen Saal braune Klappsessel. Man wähnt sich in den 50ern. Die Filme aber, die hier an 4 Tagen pro Woche gezeigt werden, sind von heute. Im Moment laufen der Musikdokumentarfilm Appassionata und der Kassenschlager Kokove 2 mit Till Schweiger. Und die Leute kommen, zum Beispiel Zuschauerin Christine Geissler.
Es laufen Filme da manchmal, wo man St. Gallen nicht mehr sehen kann. Oder sogar Filme, wo St. Gallen gar nicht gelaufen sind. Man trifft Leute in dem Kino. Man kann nachher noch etwas zusammen trinken. Ja, es ist einfach eine schöne Atmosphäre.
Dass Christine Geißler fürs Kinoerlebnis in Heiden bleiben kann, ist nicht selbstverständlich. 1999, als der langjährige Betreiber altershalber aufhörte, drohte dem Rosental die Schließung. Doch eine eindrückliche Schar Einheimischer schloss sich zu einer Genossenschaft zusammen, sammelte Geld, ließ das Haus sanft renovieren und ersetzte kürzlich den analogen Projektor durch einen digitalen. 400 Frauen und Männer, Firmen und Gemeinden sind inzwischen Genossenschafter. Gut 40 Leute arbeiten gegen ein Butterbrot mit, an der Kasse, an der Bar, am Technikpult. Die einzige, die Lohn bezieht, ist Rosi Bühler, die Geschäftsführerin. Und sie sieht just in der breiten Abstützung im Volk die Garantie für den erfolgreichen Kinobetrieb.
Ich denke, wir sind in Heiden sehr gut eingebunden bei der Bevölkerung bzw. im ganzen Appenzeller Vorderland. Den Leuten, den Firmen ist es etwas wert, ein Kino im Dorf oder in der Gegend zu haben.
Nebst der guten Verwurzelung braucht es aber auch eine kluge Programmierung. Man bemühe sich um einen attraktiven Mix aus erfolgreichen Unterhaltungs- und anspruchsvollen Arthouse-Filmen, sagt Rosi Bühler. Zudem öffnet das Kino Rosental seine Tore nicht nur für die ordentlichen Filmvorführungen, wie die Geschäftsführerin erläutert.
Also in Heide gibt es die Möglichkeit, das Kino privat zu mieten. Und dann haben wir allmonatlich den Cineclub zu Gast und das Kino Moll. Das Kino Moll wird vor allem von älteren, pensionierten Leuten besucht. Und dann gibt es noch einen speziellen Abend für die Kinoteens.
Heißt, das Rosental ist offen für Cinephile und Nostalgikerinnen, für Konfirmandinnen und Senioren, für Geburtstagskinder und Firmenchefs und für alle, die einfach mal wieder Leute treffen und in einem unvergleichlichen Ambiente einen Schwatz halten wollen. Das funktioniert prima seit nunmehr 13 Jahren. Schnitt und Szenenwechsel. Worb, 15 Kilometer östlich von Bern, 12.000 Einwohner. Im hiesigen Kino gingen letzten Sommer die Lichter aus, nach 57 Jahren. Die Besucherzahlen waren stetig gesunken, der Betreiber legte drauf. Zudem musste das Gebäude unbedingt saniert werden, geschätzte Kosten 250.000 Franken. Nun aber ging auch hier, in der oft als anonym verschrienen Agglomerationsgemeinde, ein Ruck durch die Bevölkerung. Es war Martin Christen, Redaktor der Lokalzeitung Worber Post und Netzwerker vom Dienst, der die Enttäuschung spürte und nutzte. Er weibelte bei Gewerblern und Politikern, gründete eine GmbH, entwickelte ein neues Betriebskonzept und brachte auf wundersame Weise das Geld zusammen. 5 Monate nach der Schließung konnte das Kino Worb seine Türen wieder öffnen. Doch braucht Worb überhaupt ein Kino, wenn doch jene der Bundesstadt nur einen Katzensprung entfernt liegen, Martin Christen?
Worb braucht kein Kino, Worb braucht auch keine Buchhandlung, Worb braucht keine Bibliothek. Man könnte auch ohne dies alles existieren oder vegetieren. Aber wir sind ein Regionalzentrum. Wir wollen ein auch kulturell breites Angebot haben für die Bevölkerung. Wir wollen Treffpunkte haben und darum braucht Worb ein Kino.
Auch hier also soll das Kino zum Dorftreff werden. Auch hier werden nicht nur Mainstream, sondern auch Studiofilme gezeigt. Auch hier will man nicht nur die Kinofans ansprechen. Martin Christen und seine Crew planen auch die Live-Übertragung von Fußballspielen oder der Bundesratswahl. Im Herbst wollen sie einen Chaplin-Sturmfilm vom Dorforchester begleiten lassen. Die erste Bilanz nach 10 Wochen lässt sich sehen. Die Kasse stimmt, die Leute kommen. Therese Oberli aus Worb jedenfalls geht jetzt vermehrt ins Dorfkino und nicht mehr nach Bern.
Weil das ein altes Kino ist und zum Dorf gehört und ich das unterstütze, dann denke ich mir, ja, sollte man nicht noch mehr reden, sondern wir sollten nachher noch gehen.
Zur allgemeinen Situation der kleinen Kinos in der Schweiz hat sich David Vogel mit meinem Kollegen Michael Sennhauser unterhalten.
Michael Sennhauser, mit dem Kino in Pontresina musste ein weiteres Landkino seine Türen schließen. Warum kämpfen diese Kinos in der Schweizer Provinz immer wieder ums Überleben?
Seit etwa 10 Jahren kämpfen eigentlich alle Kinos ums Überleben und Einzelkinos, also kleine Kinos mit nur einer Leinwand, haben eigentlich kaum mehr eine Chance. Das hat mit dem unglaublichen Aufkommen von Filmen zu tun. Das heißt, seit etlichen Jahren sind viel mehr Filme auf dem Markt als früher. Das heißt, diese Unmengen von Filmen, die müssen logistisch bewältigt werden und das funktioniert zwischen Verleihern und Kinobetreibern eigentlich nur noch, wenn man Manipuliermasse hat, also mehrere Leinwände. Auch in den Städten haben sich die Kinos zu Multiplexen und Ketten zusammenschließen müssen. Auch die Studiokinos bilden Ketten. Das heißt, wer nicht mindestens 4 oder 5 Leinwände hat, die er bespielen kann mit wechselnden Programmen, bekommt eigentlich schon gar keine Filme mehr.
Spielt die Digitalisierung im Bereich des Filmes auch eine Rolle?
Das hat die ganze Geschichte natürlich massiv beschleunigt. Dadurch, dass sämtliche Kinos jetzt auf Digitalprojektion umrüsten mussten, weil die großen Filme eigentlich nur noch in sogenannten DCPs, also digitalen Kinopaketen, erhältlich sind, bekommen die Kleinen einfach keine Kopien mehr. Die Verleiher haben von einzelnen Filmen keine 35mm Kopien mehr. Und das DCP, das Pack, das kopierte Filmpaket, das wäre relativ einfach zu kopieren, aber die Anlage, um so ein DCP vorzuführen, kostet 200.000 bis 300.000 Franken, und diese Investition können sich die meisten Landkinos einfach nicht leisten.
Wir haben eben ein Beispiel gehört aus Heiden. Dieses Kino überlebt mit einer Genossenschaftsstruktur. Ist dieses Kino in Heiden ein typisches Beispiel für ein Landkino, das überleben wird?
Die Möglichkeit besteht, auch in den Städten beobachtet man das, dass sich die Kinos mit einem Nischenpublikum anfreunden. Und sobald das Nischenpublikum da ist, ein relativ treues Stammpublikum, gibt es wieder neue Möglichkeiten. Also ein Kino wie das Stadtkino in Basel, das viele Reprisen zeigt zum Beispiel, hat auch ein Stammpublikum. Und auf das Stammpublikum kann man zählen. Das heißt, die Leute kommen dann und schauen, was wird heute gezeigt. Und mit diesem Modell könnte es funktionieren. Aber das alte Modell, dass die Leute sagen, was läuft da, will ich das sehen? Ja, ich gehe dann vielleicht mal am Donnerstag. Das funktioniert nicht mehr. Das heißt, mit Laufpublikum ist ein Landkino nicht mehr zu betreiben. Und die meisten werden nur überleben, wenn sie sich auf die eine oder andere Weise ein Stammpublikum erarbeiten.
Man muss praktisch einen Pakt eingehen mit dem Publikum. Es wird zu einem Liebhaberobjekt, das Landkino.
Ja, insbesondere, weil die ganze Filmsache ja eigentlich in die gute Stube abgewandert ist, muss man den Leuten etwas mehr bieten, nämlich das gemeinsame Erleben eines Films. Und das funktioniert mittlerweile nur noch, indem man eben ein spezielles Angebot macht, indem man zum Treffpunkt wird, indem sich Gleichgesinnte treffen, sei das nun im Fußballclub oder eben im Filmclub. Dort, wo die Leute etwas zusammen machen wollen, kommen sie auch wieder. Im Prinzip könnten sie sich die meisten Filme zu Hause ansehen, und das wird in den nächsten Jahren noch viel einfacher werden.
In den letzten Jahren konnte man Filme runterladen, also Video on Demand. Man spricht darüber, dass auch das Kino in diese Richtung gehen könnte, sozusagen, dass die Landkinos auf Bestellung Filme zeigen. Könnte das auch eine Überlebensstrategie sein?
Mittelfristig bestimmt, wenn sich die Verleiher dazu durchringen würden, mit ihren Rechten etwas Vernünftiges anzufangen in diese Richtung. Das funktioniert aber bei uns noch nicht. Es gibt bei uns noch nicht einmal ein richtiges On-Demand-Angebot für die normalen Fernsehzuschauer, weil die Rechte in der Regel so kompliziert verteilt sind in unserem kleinräumigen Gebiet. Die Schweiz hat deutschsprachige, französischsprachige, englischsprachige Rechte, und die liegen in der Regel nicht bei den gleichen Rechteinhabern. Selbst die großen Anbieter wie iTunes von Apple können im Moment nicht alles anbieten in der Schweiz, weil sie bei den einzelnen Verleihern die Rechte einholen müssten. Das heißt, das ist dermaßen komplex im Augenblick, dass es auch zu Hause nicht funktioniert, und da kommen auch die einzelnen Landkinobetreiber noch lange nicht dazu, dass sie einfach einen Film zeigen können, ohne langwierige Abklärungen vorher.
Und nun zurück zum aktuellen Kinoprogramm. Paul Bowles, geboren 1910 auf Long Island, gestorben 1999 in Tanger, faszinierte ganze Generationen. Vielleicht weniger mit seinem musikalischen und schriftstellerischen Werk, sondern mehr mit seiner Persönlichkeit und Lebensweise, die auf die unterschiedlichsten Menschen wie ein Magnet wirkte. So auch auf den jungen Filmemacher Daniel Young. Young konnte den großen alten Mann ein Jahr vor dessen Tod in Tanger besuchen und legt nun einen Dokumentarfilm vor. Paul Bowles, The Cage Door is Always Open. Literaturredaktorin Franziska Hirsbrunner hat ihn gesehen.
Was denken Sie über das Universum? Fragt Daniel Young den 88-Jährigen, der ein Häufchen Haut und Knochen auf seinem Bett liegt, in jener bescheidenen Neubauwohnung in Tanger, die fast 50 Jahre lang seine feste Adresse war.
What do you think of the universe?
Of what?
Of the universe, of space.
What a ridiculous question.
Das Universum? Was für eine absurde Frage. Es spricht für Daniel Young, dass er seinen Dokumentarfilm über Paul Bowles mit dieser Einstellung enden lässt. Ein Eingeständnis vielleicht, dass auch er diesem Mann nicht auf die Spur kommt, der ein Leben lang zwischen den Welten unterwegs war, den inneren wie den äußeren, der schon als Jugendlicher im fernen Amerika Kontakt mit der europäischen Avantgarde aufnahm, der später für Hollywood und Experimentalensembles komponierte, der auf Reisen rund um den Erdball kryptische Miniaturen und Welterfolge wie den Roman Himmel über der Wüste schrieb, der 1947 Tanger zu seinem Fluchtpunkt machte, im vollen Bewusstsein ein Außenseiter in der marokkanischen Gesellschaft zu bleiben und der dann doch zu einem Förderer und Bewahrer marokkanischer Kultur wurde und durch allerhand Missverständnisse zur Kultfigur immer neuer Generationen auf der Suche nach dem magischen Rausch der Exotik. Weil Paul Bowles sich selbst jedoch stets bedeckt hielt, blieb auch Daniel Young nichts anderes, als die knappen Antworten auf seine unbedarften Fragen zu ergänzen mit einer Fülle von Statements von Bowles' Bekannten, Bewunderern und Neidern, die die immer gleichen dürftigen Fakten durch den Fleischwolf ihrer Spekulationen drehen.
Paul was, he was definitely not out of the closet, but he was definitely living this international gay lifestyle before anybody else.
So soll Paul Bowles, der sich über seine Liebesbeziehungen zu Männern eisern ausschwieg, laut dem Komponisten Richard Horowitz der Erste gewesen sein, der einen internationalen schwulen Lebensstil pflegte. Und die Schriftstellerin Ruth Wainwright glaubt zu wissen, dass Bowles und seine lesbische Frau Jane trotz aller Gegensätze ein unzertrennliches Paar, in den ersten Jahren ihrer Ehe ein prima Sexleben hatten.
They fell in love, according to Jane. They fell madly in love and they had an intense sexual relationship for a time.
Doch der Film Paul Bowles, The Cage Door is Always Open, krankt nicht an solchen Sortisen, noch nicht einmal am teils kaum verhüllten Rassismus, sobald von den Marokkanerinnen und Marokkanern die Rede ist, mit denen Paul und Jane Bowles zusammenlebten. Auch die Machart des Films ist durchaus einnehmend. Die einzelnen Lebensstationen von Paul und teils auch Jane Bowles verzahnt durch kunstvolle Animationen, die etwa 2 Dutzend Talking Heads in attraktiven Settings gefilmt, eine suggestive Tonspur, die auch einige von Paul Bowles' Komposition berücksichtigt. Bloß alles, was es zu Paul und Jane Bowles zu sagen gibt, ist längst gesagt. In Filmen, Biografien, wissenschaftlichen Arbeiten. Paul Bowles' The Cage Door is Always Open ist deshalb nur ein Abklatsch von früheren Unterfangen, das Leben eines Künstlers, eines Künstlerpaares und einer internationalen Bohème der 1920er bis 50er Jahre einzufangen. Ein Abklatsch unter irreführendem Titel zudem. Man braucht nur Paul Bowles' Autobiografie zu lesen, Without Stopping, von seinen Romanen und Erzählungen abgesehen, um ein Gefühl zu bekommen davon, wie sich hinter Distanz und Gelassenheit die persönlichen Abgründe auftun. Spätestens als Jane Bowles, deren einziger Roman 2 sehr ernsthafte Damen Anstoß war für die erfolgreiche schriftstellerische Karriere ihres Mannes, nach jahrelangem qualvollem Zerfall 1973 in einer psychiatrischen Klinik in Malaga starb, war auch für Paul Bowles die Käfigtür zu. Er schrieb nicht mehr, reiste nicht mehr. Besucherströme hin oder her, verkörperte er eindringlicher denn je das, was Patricia Highsmith einmal so treffend über ihn gesagt hatte. Man hat den Eindruck, Paul Bowles sehe das Leben, wie es ist, auf Dauer bedeutungslos und die Menschen so gleichgültig gegenüber Leiden und Tod wie Mutter Natur.
Franziska Hirsbrunner über den Film Paul Bowles, The Cage Door is Always Open von Daniel Young.
Hua!
Mit seiner Paradies-Trilogie hat der Österreicher Ulrich Seidel über ein Jahr hinweg die 3 großen europäischen Filmfestivals Cannes, Venedig und Berlin bestückt. Jetzt endlich kommt der erste der 3 Filme bei uns ins Kino. Paradies Liebe heißt er und begleitet eine nicht mehr ganz junge Frau in die Sexferien nach Kenia. Michael Sennhauser.
Teresa ist um die 50, weder schlank noch attraktiv, aber wild entschlossen im Urlaub in Kenia auf ihre Kosten zu kommen. Ein wenig scheu schließt sie sich den erfahrenen Sugar Mamas im Hotel Resort an, welche von den Vorzügen der willigen jungen Männer schwärmen.
Aber ich sag, das ist die Haut. Die Haut musst du mal riechen von denen, die riecht. Das vergisst nicht mehr.
Von wem?
Na, von dir. Mega. Das riecht wie Kokos und die kommt da und abschlecken und reinbeißen. Das ist ein Wahnsinn.
Es dauert nicht lange, bis auch Teresa ihren Urlaubslover gefunden hat. Dass die Aufmerksamkeit der Boys nicht gratis ist, weiß Teresa genau. Und auch die Spielregeln hat sie schnell intus. Die Sugarmamas und die jungen Männer haben kein Interesse daran, sich gegenseitig die Illusionen zu nehmen.
Wie viele Frauen waren schon in diesem Bett? How many white women in this bed?
White woman?
Huh?
Huh? No.
Und ein Vorteil der Taxi-Lover-Boys ist schließlich, dass sie lernfähig sind.
Oh, no, no. No, nicht so zwicken.
Ulrich Seidels Blick auf den Sextourismus ist gewohnt gnadenlos. Die Kamera registriert Fett und Falten, schlechte Manieren und naiven Rassismus, wie auch Einsamkeit, Trauer und Unsicherheiten. Aber der Film denunziert nicht. Anders als in früheren Seidel-Filmen packt einen nicht bloß das Grausen ob dem Verhalten seiner Figuren, sondern auch das Mitleid und Verständnis. Teresas Sexferien in Kenia sind dabei nur der Auftakt. Im zweiten Film der Trilogie sehen wir den pervertierten Glauben ihrer Schwester und im dritten Teil schließlich ziehen wir mit Teresas dicker Tochter ins Diätcamp. Geplant war das alles viel kompakter, sagt Ulrich Seidel.
Also zunächst war es ja ein Film mit drei Episoden. Ich wollte eigentlich einen Frauenfilm machen, das heißt, ich wollte einen Film über drei Frauen machen und drei Wege, die diese Frauen begehen, auf der Suche nach dem Glück, auf der Suche nach der Liebe.
Nun sind drei Seidel-Filme daraus geworden, jeder von ihnen berührt. Und jeder schockiert auch ein wenig.
Ich möchte ja mitunter, nicht mit jeder Szene, aber mitunter auch Zuschauer verstören in dem, was ich zeige, in einem sehr positiven Sinne. Weil Verstörung heißt ja auch immer, dass ich dann mein Bewusstsein hinterfrage oder dass ich sozusagen versuche, das, was ich gesehen habe und was mir auch bleibt bei dem Film, für mich selber einzuordnen. Und das ist schon meine Absicht.
Mit dem Auftakt zur Trilogie Paradies, Liebe, ist das Ulrich Seidel auf jeden Fall gelungen. Der Film unterhält, schockiert und berührt. Nicht zuletzt darum, weil er über seine Protagonistin nicht urteilt.
Soll ich es dir zeigen?
Ja.
Up.
Yes. Down. Ist gut.
Und jetzt gibt's wieder einmal einen runden Geburtstag zu feiern. Am 9. April vor 80 Jahren kam in Neuilly-sur-Seine bei Paris Jean-Paul Belmondo zur Welt. Der französische Kinostar schlechthin. Bebel, wie ihn die Franzosen noch immer liebevoll nennen, war überall zu Hause. Im Theater, im progressiven Autorenkino und in seinen Rollen in den französischen Blockbusterfilmen der 70er und 80er Jahre. Ein Geburtstagsgruß von Michael Sennhauser.
Das ist Ennio Morricones Titelmusik zu Le Professionnel von 1981, der wahrscheinlich bekannteste aller Belmondo-Filme, sicher jedenfalls einer der erfolgreichsten. Belmondo spielte in dem Film den Geheimagenten Jos Beaumont, der in Paris einen privaten Rachefeldzug durchzieht an jenen Funktionären, die ihn verraten hatten. Mit der ihm eigenen Nonchalance, physischen Präsenz und unnachahmlichen Coolness an die Türe klopfen, sich grinsend vorstellen und zuschlagen.
Oui? Monsieur Wolfoni, aux gazeuses et gélatines?
Oui.
Jos Beaumont, espionnage et châtaigne.
Le Professionnel war der kommerzielle Höhepunkt der dritten Karriere von Jean-Paul Belmondo, einer Karriere als populärer Kinosuperstar. Angefangen aber hatte er fast 30 Jahre früher als Theaterschauspieler. Der Sohn eines Bildhauers und einer Tänzerin hatte eine Bühnenpräsenz und ein Timing, das sogar seine Mitakteure zu Bewunderungsstürmen und Neid hinriss. Und als er gegen Ende der 50er Jahre erste Filmrollen bekam, bemerkte Jean-Luc Godard, damals noch Kritiker bei den Cahiers du Cinéma, die elektrische Ausstrahlung des Mannes. 1959 machte Godard sich und Belmondo mit Au bout de souffle zu den Stars der Nouvelle Vague. Belmondo spielt in dem ungewöhnlichen Film den charismatischen Kleingangster Michel Boisgard, der in den Tag hineinlebt und die amerikanische Studentin Jean Seberg umgarnt.
J'aime une fille qui a une très jolie nuque, de très jolis seins, une très jolie voix, de très jolis poignets, un très joli front, de très jolis genoux. Mais qui est lâche.
Aber sie ist schlapp, meint Poignard, während sie ihm mit amerikanischer Literatur kommt.
Tu connais William Faulkner?
Non, qui est? Tu as couché avec lui?
Mais non, mon coco.
Alors je me fous de lui. Enlève ton jersey.
C'est un romancier que j'aime bien.
Kennst du William Faulkner? Nein, hast du mit dem geschlafen? Nein, das ist ein Romanautor, den ich mag.
Between grief and nothing, I will take grief. Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin.
Zwischen Kummer und dem Nichts würde ich den Kummer wählen, hat er geschrieben.
Tu choisirais quoi?
Le chagrin, c'est idiot. Je choisis le néant. C'est pas mieux. Mais le chagrin, c'est un compromis. Tout ou rien. Puis maintenant, je le sais. Ça y est.
Ich würde das Nichts wählen, meint Poincar. Der Kummer, das ist ein Kompromiss. Alles oder nichts. Die Rolle hat nicht nur Belmondo geprägt, sondern auch sein Draufgänger-Image, das er fortan im Kino pflegte. Vom Kritiker-Darling wurde er zum Publikumsliebling. Und als ihn das Kino Mitte der 80er Jahre satt hatte, kehrte er zurück auf die Bühne und rehabilitierte sich bei der Pariser Intelligenzia. 2001 verlor er bei einem Hirnschlag seine Beweglichkeit und seine Sprechfähigkeit. Beides hat er sich mit seiner typischen Energie wieder erarbeitet und 2011 verkündete er fröhlich, er sei glücklich. Jeder hätte seine Gebresten, aber die, die müsse man überkommen.
Non, c'est vrai, c'est la vérité. Je suis heureux en ce moment. Hein? La vie, le soleil, tout heureux, heureux. Hein? Tout le monde a des pépins, hein? Mais il faut surmonter ça, hein? Et je le surmonte.
Die britische Filmemacherin Sally Potter wurde bekannt mit komplexen, ambitionierten Filmen. Zum Beispiel mit der Virginia Woolf-Verfilmung Orlando, in welcher Tilda Swinton nicht nur die Jahrhunderte wechselte, sondern auch das Geschlecht. Oder mit Rage, dem weltweit ersten Film, der für Mobiltelefone konzipiert war. Jetzt aber hat die 65-Jährige einen erstaunlich direkten und täuschend einfachen Film gemacht. Ginger and Rosa erzählt von der Freundschaft zweier Teenager-Mädchen im London der frühen 60er Jahre. Sie hören Reflexe mit Michael Sennhauser und mit Sally Potter, welche für den Filmstart zu uns in die Schweiz gekommen ist. Ginger and Rosa beginnt leinwandfüllend mit dem Blick auf den Atompilz über Hiroshima im Jahr 1945. Es ist das Jahr, in dem in London zwei sehr junge Frauen, beste Freundinnen, gleichzeitig je eine Tochter zur Welt bringen. Und diese Töchter werden wiederum beste Freundinnen, unzertrennlich bis ins Jahr 1962, das Jahr ihres 16. Geburtstages.
We had a dream that we would always be best friends.
Aber 1962 ist ein Schicksalsjahr, nicht nur für die Freundschaft von Ginger und Rosa, sondern für die ganze Welt. Die Kuba-Krise bedroht die Menschheit mit ihrer atomaren Vernichtung. Die Angst treibt die Menschen auf die Straße. Die ganze Welt könnte jederzeit in Stücke gerissen werden, meint Ginger. Ihr Vater, Roland, ein Freigeist, Kriegsdienstverweigerer und Bohemier, ermahnt sie, ihr einziges Leben nicht zu verschwenden, es beim Schopfe zu packen. Und Rolands existenzialistisch-rebellische Prä-Hippie-Haltung beeindruckt auch Gingers Freundin Rosa.
The only life is the one we have now, which is why we must seize it and live.
Bye, Ginger's dad.
It's Roland, actually.
Ein Drama zeichnet sich ab. Die Freundinnen gehen unterschiedlich mit ihrer Unsicherheit um. Ginger schließt sich den öffentlichen Protesten gegen die nukleare Aufrüstung an, während Rosa ihr Glück in der Kirche und vor allem in der Liebe sucht.
Who do you think you are? Don't you care about the future anymore? Who do you think you are? Not everyone can save the whole world. Some of us have to concentrate on just one person.
Als Ginger allerdings erkennt, dass Rosa ausgerechnet ihren Vater gewählt hat und dass dieser sich die 16-Jährige noch so gerne ins Bett geholt hat, bricht sie zusammen.
Ginger may be grown up enough to try to save us all from nuclear catastrophe, but she's also young enough to still need some looking after.
I'll explode if I say it.
What is it you can't say, Ginger?
Aber am Ende ist Ginger fast über Nacht erwachsen geworden. Vielleicht sogar zusammen mit ihren Eltern, die es vorher auch nicht geschafft hatten. Und Sally Potters Film ist plötzlich nicht mehr nur die Geschichte zweier Mädchen, sondern ein Blick auf eine Zeit ungeheurer gesellschaftlicher Veränderungen. Wenn wir wirklich zu leben verstünden, müssten wir auch niemandem etwas vergeben.
Really matters is to live, and if we do, there will be nothing to forgive.
Indem Sally Potter das Geburtsjahr der Mädchen auf das Jahr der Atombombe 1945 legt und das Jahr ihrer großen persönlichen Krise ins Jahr der Kuba-Krise 1962, macht sie ihre Protagonistinnen 4 Jahre älter, als sie selber ist.
That's exactly correct, mathematically speaking, yeah.
Das sei richtig, meint die 1949 geborene Sally Potter. Aber Ginger und Rosa sei auch nicht ihre eigene Geschichte, sondern die zweier Mädchen in der Krise.
No, it's not my story. It's the story of two girls born in the shadow of Hiroshima and finding themselves in a terrible personal crisis at exactly the moment that the world is in a terrible crisis with the Cuban Missile Crisis.
Das sei wie ein entferntes Echo, meint Sally Potter. Die meisten Menschen empfänden ihre inneren Krisen stärker als die äußeren.
It's like an echo, a distant echo. And it was a way of feeling somehow that the world within and the world without are inextricably linked. And that it's an illusion when we feel somehow that we're separate from world events. But most people experience most strongly and feel most vividly the things that happen in their most personal, intimate lives.
Manchmal, meint Sally Potter, scheinen die Weltereignisse so weit weg, so außerhalb unseres Einflussbereichs. Aber in der Geschichte von Ginger und Rosa zeigt sich, dass auch ein 16-jähriges Mädchen in London sich für etwas einsetzen kann. Und zugleich ihre inneren Kämpfe ausfechten.
Sometimes world events feel remote and too beyond reach, as if there's nothing you can do about them. In this story, it becomes clear that one is the reflection of the other, and that even a teenage girl in 1962 can do her small bit to try and save the world from extinction, and at the same time learn how to survive. Very difficult circumstances in her own life.
Und doch, werfe ich als heutiger Filmzuschauer ein, scheint uns das Weltbild des Kalten Krieges heute fast schon bestechend simpel im Vergleich zu den diffusen Ängsten, mit welcher die aktuelle Jugend fertig werden muss. Das sei schwer einzuordnen, meint Sally Potter. Jede Generation hätte ihre eigene Apokalypse vor Augen. Für die ihrer Eltern sei das der Zweite Weltkrieg gewesen, für ihre Großeltern der Erste.
Ah, that's difficult to evaluate, because I think every generation faces its own apocalypse. For my parents' generation, it was the Second World War. You know, while they were in the middle of it, they didn't know if they would survive. For my grandparents' generation, it was the First World War. They didn't know they were going to survive, and many people didn't survive.
Und Sally Potter, selbst ein Teenager in den 60er Jahren, hätte den Kalten Krieg nicht als eindeutig erlebt, sagt sie. Den eisernen Vorhang habe sie sich als kleines Mädchen als tatsächlichen, vom Himmel herabhängenden Vorhang vorgestellt.
I didn't experience the Cold War as I was growing up as straightforward at all. I remember as a young child feeling that the Iron Curtain, as it was called, really was an iron curtain falling from the sky, dividing the world in two, but it was not at all clear that one side was evil and one side was good.
Und es sei keineswegs klar gewesen, dass auf der einen Seite die Guten saßen und auf der anderen die Bösen. Wirklich gefährlich erschien die Vorstellung, dass ein ganzes Land als der Feind bezeichnet wurde. Dabei war uns klar, dass das Menschen waren wie wir.
What seemed not just problematic, but incredibly dangerous was the idea that another whole country or another continent of people could be considered to be the enemy when it was so clear that they were human beings like us, and that war was a kind of fiction in a way that was devised for ulterior motives that were not always clear at all. And then there was an ideology that supported it.
Die Idee vom Krieg schien uns fiktional, ein Produkt einer Ideologie. Für junge Menschen heute, überhaupt die Menschen heute, zeichnet sich die Apokalypse vielleicht im Klimawandel ab. Eher jedenfalls als im Terrorismus, meint Sally Potter.
I think for young people now, not just for young people, but I think young people are sometimes more awake about these disasters. Climate change can feel similarly potentially apocalyptic and destructive. Many young people don't really know if there will be a future that they'll grow up into. Terrorism is different, I think, because it's almost like statistically, the risk is very, very small of being hit by terrorists. Statistically, the risk of being damaged irrevocably by climate change is extremely high.
Nun fürchten sich Ginger und Rosa nicht nur vor der atomaren Vernichtung der Welt, sie kämpfen auch an gegen das Vorbild ihrer Mütter, welche den beiden Teenagern als Inbegriff einer in Häuslichkeit versunkenen Biederkeit vorkommen. Ihre größte Angst, so formulieren es beide mehrfach im Film, ist die, so zu werden wie ihre Mütter. Ist das vielleicht etwas, was sich heute verändert hat, frage ich Sally Potter. Sehnen sich heutige Töchter nicht fast schon nach der Freiheit und nach der Sicherheit des Lebens ihrer Mütter? Das könne sie nicht mit Bestimmtheit sagen, meint Sally Potter. Manche Töchter seien ihren Müttern heute tatsächlich näher, als sie das gewesen sei. Aber die Generation unserer Mütter, so Sally Potter, hätte mit ungeheuren Veränderungen zu tun gehabt.
Don't know about that. I think I've witnessed in some young women that I know and I'm close to that they seem to have achieved perhaps greater closeness to their mothers than my generation did. And I think the reason is that my mother's generation was a real transition generation. I mean, the two girls in the story are facing enormous transition, not just hormonal, you know, the vast changes in the body and so on and emotionally from growing up, but also this period in the early 60s when social revolution, sexual revolution was on the horizon. Not yet there, but it was on the horizon.
Die beiden Mädchen im Film kämpfen mit ihren eigenen hormonellen Veränderungen, aber auch mit der sozialen und sexuellen Revolution, die zu Beginn der 60er Jahre erst ganz langsam am Horizont aufschien. Aber die Generation meiner Mutter, sagt Sally Potter, die hatte es wirklich schwer. Der Zweite Weltkrieg hatte die Frauen an den Herd zurückgedrängt.
But for my mother's generation, it was a terribly difficult time. Following the Second World War, women were pushed back into the home. The horizon seemed very limited. Even votes for women were recent memory. And I think there was... Oh, it was a very conflicted generation and a generation of great suffering. And I think, so therefore, for people of my age, it was difficult to look at our mothers and always value who they were and what they were, because we were so aware of their difficulties and the ways in which they were trapped.
Für ihre Generation, sagt Sally Potter, sei es nicht einfach gewesen, immer zu erkennen, in welchen Fallen ihre Mütter gefangen waren.
Later, I came to think absolutely differently about my own mother and this whole generation of women without whom we would not exist, and the sacrifices they made, the difficulties they overcame actually benefited us in ways we didn't understand. But each generation of girls in a way sits on the shoulders of their mothers. You know, the 20th century is a story of enormous change for women, and it continues to be.
Jede Tochtergeneration sitzt auf den Schultern ihrer Mütter. Das 20. Jahrhundert war geprägt von enormen Veränderungen und das gehe weiter, meint Sally Potter.
If you look in the bigger, longer tale of history, it's so recent, these changes. These are gains that are quite fragile in many ways and very new, and so it's not surprising that girls are constantly trying to figure out who they are and what they can do and who do they have to compare themselves to but their mothers?
All diese Veränderungen in dieser kurzen Zeit, da sei es ja kein Wunder, dass Ginger und Rosa sich dauernd fragen, wer sie eigentlich sind und wo sie hin sollen. Also,
taugen die abgekämpften häuslichen Mütter, welche beide von ihren Männern verlassen worden sind, bloß als negative Vorbilder. Und der Vater von Rosa ist schon gar nicht mehr da, während Roland, der Vater von Ginger, seinen Freiheitsbegriff vor allem auf seinen eigenen Egoismus zu münzen scheint.
Yes, but she finds herself through the story, and by the end of the story, it's time to reevaluate who has really lost and who has been lost, because the father, in his quest for freedom, has created an emotional prison for himself.
Ja. Aber am Ende findet Ginger sich selber, sagt Sally Potter. Und verloren sei eher ihr Vater, dem die Suche nach persönlicher Freiheit zum emotionalen Gefängnis geworden sei. Und Rosa, die Freundin, findet sich gar in der Situation ihrer eigenen Mutter wieder.
Rosa, Ginger's friend, in her quest for love, has trapped herself in her mother's story. And Ginger, who appears to have been most hurt along the way, is the one who has the means of personal transformation. You know, she's writing a poem about things. She's marching to save her world. There's a way out.
Ginger findet einen Ausweg für sich. Sie verändert sich, sie beginnt zu schreiben. Aber es frage sich tatsächlich, wer da erwachsen sei und wer nicht, meint Sally Potter.
But it's arguable in the story who really are the adolescents. You know, these are two teenage girls at the center of the story. But the parents, the adults, are perhaps reluctant parents and are in their own kind of transition or a different kind of adolescence.
Klar stünden die Mädchen im Zentrum des Films, aber ihre Eltern, wahrscheinlich ohnehin nicht ganz freiwillig Eltern geworden, hätten eigentlich fast noch mehr mit sich zu kämpfen. Erwachsen zu werden, sei ja auch nicht das Gelbe vom Ei, sagt Sally Potter.
And by the way, I don't blame them. I mean, you know, as I've got older, I realized that being an adult is not all it's cracked up to be. You know? It's extremely difficult to achieve that at any age and to really own a feeling of responsibility and know that it's your time to be the one who is not just the one who needs something from others or who can blame somebody else. You know, the moment when you stand up and take responsibility for your life and the people around you is a difficult transition at any age, I think.
Verantwortung zu übernehmen sei ein schwieriger Prozess. Sie hören Reflexe mit der britischen Filmemacherin Sally Potter zu ihrem aktuellen Spielfilm Ginger and Rosa. Die britische Bevölkerung sei nach wie vor aufgespalten in einem rigiden Klassensystem, sagt Sally Potter. Und die Klassenschranken seien, anders als etwa in den USA, auch stets noch deutlich sichtbar.
Britain, as you know, is divided incredibly rigidly in class, and it's very obvious where the class system, for example, in America is hidden. It's still there, but it's hidden. But in England it's very, very clear.
Die Menschen, welche in Ginger und Rosa gezeigt werden, sagt Sally Potter, sind Außenseiter. Sie gehören weder zur Unter- noch zur Oberschicht. Sie säen die Saat der kommenden Revolutionen der 60er Jahre.
The part of the society that's portrayed in Ginger and Rosa is outsiders. It's not embedded in the class system in the same way. These are people who are on the edges, on the margins of things. They're sowing the seeds of all the revolutions to come in the 60s. They're confused, they're free-thinking, and they're confusing individuals, full of contradictions, very chaotic emotionally, but thinking in a very principled way about incredibly important things.
Das sind verwirrte und verwirrende Menschen, aber sie denken ganz prinzipiell über wichtige Dinge nach. Krieg, Verantwortung, das Immaterielle, Religion, Atheismus.
War, individual responsibility, how to find your way to think about the things that are non-material in life, God and so on, and religion. The new atheists, if you like. And it's a section of British society that has remained almost invisible, even in fiction. Difficult to write about, not familiar in the same way, and yet incredibly influential in the modern day Britain.
Das sei ein Teil der britischen Gesellschaft, der noch kaum je porträtiert worden sei, sagt Sally Potter. In der Tat wirkt Ginger and Rosa nur auf den ersten Blick wie eine jener typisch britischen Geschichten, wie sie das Publikum auch bei uns so sehr liebt. Die Geschichte der beiden Teenager ist nachvollziehbar dramatisch, die Situation ihrer Eltern aber unbequem chaotisch, die Ursuppe der gesellschaftlichen Umwälzungen der 60er Jahre.
War diese doch eher komplexe Ausgangslage der Grund dafür, dass Sally Potter für einmal auf einen einfachen, linearen und formal simpel erzählenden Spielfilm gesetzt hat? Nachdem ihre früheren Filme von Orlando bis Rage stets auch formale und erzähltechnische Experimente waren?
I certainly plan to be simpler, which is hard. And for me to, in a way, accept the form of the story, cinematic storytelling, is for me personally an unconventional thing to do. For other people, that's more following the conventions. But it's deceptive because it is linear and straightforward. But it's how I thought of it was actually not so much simple as transparent.
Für sie sei gerade diese einfache Art des filmischen Erzählens eher unkonventionell, sagt Sally Potter. Aber sie würde diese Art des linearen Erzählens hier auch nicht als einfach bezeichnen, sondern eher als transparent.
Like people could see into it and find themselves in it, to put nothing in the way, no obstacles, no impediments, to having the most direct, full and complex experience in a relatively direct and straightforward way. I wanted to, in a way, relax into an acceptance of the visual language that I was dealing with and the dramatic laws, if you like, of how something so extreme unfolds.
Mit anderen Worten, für einmal sollten keine formalen Hürden das Publikum von den doch ziemlich dramatischen Entwicklungen im Leben der beiden Mädchen fernhalten. So bedient sich Sally Potter in Ginger and Rosa denn auch erprobter filmischer und dramatischer Konventionen. Zum Beispiel in jener frühen Szene im Film, in welcher Roland, Gingers Vater, die zwei Teenager ins Auto packt, um Rosa zu ihrer Mutter nach Hause zu fahren, nachdem die beiden sich unerlaubterweise die halbe Nacht um die Ohren geschlagen hatten. Die Mädchen sitzen kichernd auf dem Rücksitz und auf einmal treffen sich im Innenrückspiegel die Blicke von Roland und von Rosa. Wer regelmäßig ins Kino geht, erkennt in diesem Moment, dass sich da etwas anbahnt zwischen dem Mann und der Freundin seiner Tochter. Das sei doch eines der Gesetze der Tragödie, meint Sally Potter. Man müsse wissen, was einen am Ende erwarte.
Well, I think it's one of the laws of tragedy is to know what's going to come at the end. Comedy is supposed to take you by surprise. Tragedy is watching the inevitable unfold.
Komödie muss überraschen. Bei einer Tragödie geht es darum, zuzusehen, wie das Unvermeidliche eintrifft.
You may not want it to unfold. Part of you is going, oh no, 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 please, please, but you know what's going to happen. And I was following that law with that tiny moment in the mirror. But it's, you know, it's really interesting. Some people don't get it. Some people see it and experience this as something playful or innocent, and then maybe they think back later and think, oh, hang on a minute. Something was happening there.
Im Übrigen sei auch dieser Moment mit dem Spiegel nicht für alle Zuschauer gleich eindeutig. Manche erkennen erst rückblickend, dass dort wohl schon etwas passiert sein muss. Außerdem sei das im Leben ja auch so, dass die Dinge nicht plötzlich passieren, sondern sich langsam abzeichnen, sagt Sally Potter.
And I think also it's true to, let's say, to life. Things don't happen suddenly, like the, for example, a relationship or a dangerous situation. Some little moment, a little spark, a little clue is sown earlier on and gradually, gradually, gradually it grows. So I was trying to be accurate both to how human relationships develop and also to the tragic outcome in this simple but complicated story.
Die Schauspieler im Film sind wie stets bei Sally Potter hochkarätig und großartig. Etwas überraschend allerdings, wie wenige von ihnen tatsächlich aus England kommen. Ginger wird vom amerikanischen Kinderstar Elle Fanning gespielt, der jüngeren Schwester von Dakota Fanning. Alice Englert, Rosa im Film, stammt aus Australien. Alessandro Nivola, der den Roland gibt, den Vater von Ginger, ist ebenfalls Amerikaner. Und Christina Hendricks, die Mutter, gehört zu den Stars der amerikanischen Fernsehserie Mad Men. Aber Sally Potter weist den Verdacht weit von sich, die Besetzung hätte auf den amerikanischen Markt gezielt. Die aktuelle Besetzung, berge gar eher das Risiko, dass die bekannten Gesichter von der Geschichte ablenken.
In this instance, it really had nothing to do with it. The funding was not casting dependent at all. In fact, it was a risk to have familiar faces, that it could take people out of the story. It was the opposite of what you'd think, really. I did look for British actors, of course I did. I met many of them. And in the end, it was so clear that these individuals were right for these roles. There was a motivation from them, a desire to work on the film, on the script, and a kind of resonance with the meanings of the roles that goes beyond, I think, national identity.
Sie habe durchaus britische Schauspieler gesucht, aber am Ende sei die aktuelle Besetzung einfach die richtige gewesen. Im Übrigen sei der britische Akzent eher eine Frage der Musikalität.
In the end, accent is a technical job. It's a musical issue almost. If you have the ear for it, you can conquer it, and it's the least of the challenges in many ways.
Das könne man üben. Einige britische Kritiker hätten sogar begeistert gefragt, wo sie denn diese rothaarige Engländerin gefunden hätte.
So even some British critics said to me, who is this wonderful redhead who you've discovered from England? I said, actually, it's a blonde from California. She's called Elle Fanning. And they weren't aware of her. So, you know, the actor's job is transformation.
Der Job des Schauspielers sei die Transformation, sagt Sally Potter. Ihre Aufgabe dagegen sei es, den Schauspielerinnen und Schauspielern die Sicherheit zu geben, die sie zur Entfaltung brauchen.
I try and create a safe space in which people can blossom. But with a clear vision, a clear framework. I think it's very rewarding for the actors. They know that I love them deeply in a short space of time, and that I will protect them, and that they will probably look as good as they ever will in the film, in the final result. And so they tend to give themselves to me with great trust.
Eine Art Safe Space gibt es übrigens auch im Film selber. Während Ginger sich nicht auf ihre unsteten, unglücklichen Eltern verlassen kann, fühlt sie sich sicher bei dem von Oliver Platt und Timothy Spall gespielten Paar Mark und Mark II. Heute, wo in jeder zweiten romantischen Hollywood-Komödie die schwulen Männer zum Girls' Best Friend geworden sind, könnte man sagen, der Einsatz eines schwulen Paares sei ein einfacher Trick. Aber auch da kontert Sally Potter überzeugend.
No, I think not easy to, for example, to portray a relationship, a loving relationship between two men set in a period where that kind of relationship was illegal. And with no reference to that, no reference really to their sexuality or to anything else, simply to their tenderness and their maturity and good humor.
Das Porträt eines männlichen Paares in einer Zeit, in der dies illegal gewesen sei und ohne darauf oder auf ihre Beziehung überhaupt explizit einzugehen, sei nun wirklich nicht der einfachste Weg, meint Sally Potter. Und damit hat sie mehr als recht. Denn gerade die Selbstverständlichkeit, mit der die beiden als wirklich erwachsene, verantwortungsbewusste Menschen gezeigt werden, macht den Safe Space für Ginger aus. Und für das Publikum nachvollziehbar. Ginger and Rosa ist bei Kritik und Publikum sehr gut angekommen. Insbesondere in den USA haben sich die Leute auf die Geschichte gestürzt. Ein Ansporn für Sally Potter, künftig bei der einfachen, transparenten Erzähler zu bleiben.
If I knew what the recipe was, if I knew what the like that was, I probably would. But I need, you know, I'm still in the process of learning what I've done. Because you work for so long on a film with intention, motivation, what you're trying to do. And then trying to evaluate afterwards, well, did I do it? Did it work? How did it work? What worked? What are people responding to exactly? It's like you have to be a detective, you know, to figure that out.
Selbst im Rückblick müsse man wie ein Detektiv arbeiten, um herauszufinden, warum genau die Leute einen Film denn überhaupt gemocht haben. Aber es sei schon so, seiner Zeit voraus zu sein, wie sie es war mit Orlando oder mit dem filmischen Experiment Rage von 2009, sei auf die Dauer anstrengend, meint Sally Potter.
You know what? It can be a bit tiring being ahead of one's time sometimes. With Rage, I knew I was. You know, I mean, I knew it was the first film put out on mobile phones. It was the first film that I was aware of anyway, or that anyone else I knew was aware of, that really grasped the nettle, they grasped the form that the internet was offering us and mobile phones were offering us as a way of recalculating the moving image and recalculating how narrative can work.
Bei Rage wusste ich, dass ich meiner Zeit voraus war. Es war der erste Film für Mobiltelefone und einer der ersten, der wirklich packte, was mit dem Internet für neue gesellschaftliche Dimensionen entstanden sind. Aber für mich waren die formalen Experimente nie die harte Arbeit, als die sie das Publikum empfand. Ich fand das einfach spannend. Aber dieses Mal wollte ich einfach die Tür aufmachen und sagen, bitte, kommt herein.
What for me is the thrilling and easy, not difficult at all. By the way, at the beginning you were saying that some of my films have been hard work for the audience. I've never intended that, because for me they're just exciting. But people do tell me they're hard work, so I wanted to make something that wasn't quite such hard work, that people to just open the door very simply and say, please come in.
Das war Reflexe. Michael Sennhauser hat sich mit der britischen Filmemacherin Sally Potter über ihren aktuellen Spielfilm Ginger and Rosa unterhalten.
Fast schon außer Atem sind wir jetzt am Ende der Rolle angelangt, wo die Auflösung der Tonspur wartet. Und so heißt auch der gesuchte Film Außer Atem, beziehungsweise A bout de souffle, mit dem Jubilar Jean-Paul Belmondo und mit Gene Seberg in den Hauptrollen. Der Film stammt aus dem Jahr 1960 und er ist Jean-Luc Godards erster Langfilm.
New York Herald Tribune! New York Herald Tribune!
Est-ce que tu m'accompagnes, Aaron? Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir.
Vous venez d'où? Monte Carlo?
Non, de Marseille. Je restais samedi et dimanche à Monte Carlo, fallait que je voie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille.
Lundi et dimanche, je n'étais pas à Paris. New York Herald Tribune!
Je t'en prends un.
C'est gentil. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que vous détestez Paris.
J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis.
Alors vous êtes en danger?
Oui, je suis en danger. Tu veux pas venir à Rome avec moi, Patricia?
Et faire quoi là-bas?
On verra.
Non, j'ai beaucoup de choses à faire à Paris, Michel.
Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes ou tu descends les Champs?
Qu'est-ce que c'est les Champs?
Les Champs-Élysées.
Das war's für diese Woche mit der Filmrolle. Auf Wiederhören und viel Spaß im Kino.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.